Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Da sind wir.
Kurz vor, was haben wir bald? Gründonnerstag.
Genau.
Wir sind kurz vor Ostern. Genau.
Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sprüht das. Wir haben ja unsere letzte Sendung, da waren wir ja überm Wasser. Da waren wir ja tatsächlich in diesem wunderschönen Ambiente, mit diesem unfassbar schönen Blick über das Wasser im Hamburger Hafen, im Harburger Hafen.
Bei der Dame, die mit den Verstorbenen sprechen
kann. Genau, und da ging es ja auch ganz stark um das Thema Kontakt. Und ich weiß, dass wir da auch ein kleines bisschen bei dem Gespräch waren, die Nachholer und die Wiedergänger. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen gefragt, ist das deutlich genug rausgekommen? Weil unsere Vorfahren, die ein geistiges Weltbild hatten, die haben genau das sehr befürchtet. Die haben die Nachholer befürchtet und die haben die Wiedergänger gefürchtet. Und alles, was im Brauchtum entstanden ist, war Prävention gegen weitere Tode. Und ich glaube, wir haben manchmal die Gefahr nicht richtig im Blick. Die Nachholer sind also Verstorbene, die den Lebenden hinter sich herziehen und sagen, komm doch auch. Die Wiedergänger sind die Verstorbenen, ich nenne das immer so, die wollen mit der Welt der Verstorbenen nichts zu tun haben. Die bleiben bei den Lebenden, haben zwar keinen Körper mehr, aber bleiben da und poltern mal mehr oder weniger. So, da gibt es ja dieses wunderschöne Buch von Oscar Wilde, Das Gespenst von Canterville, so ein ganz schönes Geschichte dazu. Ein Wiedergänger, wie dann sozusagen das Ganze aufgelöst wird und so weiter. Ganz wunderschöne Geschichte. Das ist eine klassische Geschichte eines Wiedergängers. Und ich habe in meiner Trauersituation, die ich erlebt habe, da habe ich mich ja auch schon mit den Thematiken beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, dass Bild, dieses Prinzip des Nachholers reicht mir nicht. Denn wenn es Nachholer gibt, muss es auch Nachgeher geben. In meinen Trauersituationen gab es überhaupt nicht die Gefahr, dass irgendein verstorbenes Wesen mich hinter sich herziehen wollte und mich auch bei sich haben wollte. Könnte ich eigentlich auch ein bisschen beleidigt drüber sein, ne? Aber bei mir war es eindeutig so, ich war eine Nachgeherin.
Also wenn du das jetzt schon so andeutest, Claudia, deine Trauersituationen, also ich weiß ja, das ist etwas, was ich dich eigentlich schon lange fragen wollte und wir waren ja immer schon mal auch an dem Thema Trauer dran, gerade in den letzten Folgen, ja, hatte ich immer schon den Wunsch, dich mal zu fragen, wie ist es dir denn ganz konkret damit gegangen? Deine Tochter ist ja gestorben. Ich glaube, sie war 6 Jahre alt, ne? Ist
ja,
das richtig?
6,5.
6,5 Jahre. Und du benutzt ja immer so gerne auch den Begriff zerfetzt, ne? Wenn man richtig zerfetzt ist vor lauter Traurigkeit. Trauer ist ja auch Traurigkeit.
Ich glaube, ich war gar nicht traurig.
Nee, genau. Wie war denn das? Was genau. Warst du denn, wenn du nicht traurig warst? Was warst du dann?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich heute noch den Eindruck habe, ich habe da gestanden und habe einfach geguckt. Und ich würde mal so sagen, ich hab mir die Welt angeguckt und ich habe definitiv ein paar Jahre den Eindruck gehabt, ich bin auf dem falschen Planeten.
Warst du leer?
Ja, ich war total leer. Ich glaube, ich habe für meine Kinder funktioniert und war aber letztendlich leer. Ich wusste gar nicht, was ich hier sollte. Und ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben. Ich habe dann ja kreiert, was vielfach Trauernde kreieren, also Krankheiten. Und bin dann untersucht worden und dann hieß es, nein, Herz-Kreislauf ist alles in Ordnung und wollten mir was aufschreiben. Und ich wusste damals noch nicht zu benennen, was mir abhanden gekommen war. Heute weiß ich das. Ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Und den gibt's leider nicht in Flaschen.
Also das Egal wohnte bei dir zu Hause.
Genau. Und insofern waren wir da schon. Das ist nämlich das Verrückte. Das ist noch nicht mal Traurigkeit. Das ist, ich glaube, dass, also bei mir bitte, es kann bei anderen Menschen anders sein, aber da, ich war einfach leer und ich wusste gar nicht, was ich hier sollte.
Ich glaube tatsächlich, dass Sinnlosigkeit noch was Schlimmeres ist als Traurigkeit.
Ja. Ich habe immer den Eindruck davon, dass es, als ob irgendwie eine schöne Vase auf irgendwo runtergefallen ist und in 1000 Scherben zersplittert ist. Und ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass ich mich über ein paar Jahre hinterher musste ich meine Scherben zusammenfegen. Deswegen, das ist etwas, weshalb ich mittlerweile bei Abschiedsfeiern Scherben einsetze. Also diesen Zustand, deswegen nehme ich den Begriff zerfetzt sein. Da ist was kaputt gegangen, das kriegst du nicht wieder heil. Kannst du dieses schöne Bild von Fayence-Vasen oder Kintsugi?
Dieses Kintsugi ist ja immer so was Herrliches, ne?
Genau.
Dass man das auch mit Hilfe von Goldfäden ja zusammenleimt und ja, man dann einfach ein neues, schönes.
Es wird was Neues, es wird was anderes, es wird schön. Das ist, finde ich, was ganz Zauberhaftes. Und gleichzeitig, das gibt ja keine, ach, das wäre so schön, wenn es das gäbe. Ich habe gerade so einen Satz gehört, gestern, glaube ich, der hieß, die Trauer ist da, aber das Licht da drumherum, das ist wie ein Punkt, aber das Licht drumherum wird größer. Und dann habe ich gleich dazu gesagt, vorsichtig, das kann ich nicht automatisch sagen. Es kann sein, dass es größer wird, aber es gibt keine Garantie. Trauer verwandelt sich nicht aus sich selbst heraus, sondern da muss was passieren. Und es gibt keine Garantie. Es gibt genug Menschen, die so verzweifelt sind, so die Sinnlosigkeit bei sich wohnen haben, die kommen nicht wieder raus. Und deswegen ist das für mich eine ganz gefährliche Nummer.
Ja, und was hilft da? Also hilft es zum Beispiel, das zu besprechen, da immer wieder sich mit zu beschäftigen, also es zu veräußern? Also was, oder sagen wir mal ganz konkret, was hat dir denn geholfen damals?
Also was mir geholfen hat, waren so ein paar, ich würde mal sagen, Haudegen in meinem Umkreis, die jeden Gedanken zugelassen haben.
Du bist ja auch so ein Haudegen, ne?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Bist du deswegen so ein Haudegen geworden, weil du Haudegen als Lehrer hattest?
Keine Ahnung, ich fühle mich ja ganz normal.
Ja, ja, aber du hast auch was Haudegenhaftes, das weiß ich noch, als ich dich damals, als wir noch nicht jetzt hier kollegial verbunden waren, da warst du mir auch einen mit dem Haudegen vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Das.
Ja, und was haben die Haudegen gemacht? Die haben alles zugelassen?
Alles zugelassen. Und haben mich angeregt, alles rauszulassen und nicht irgendwie zu sagen, das tut man nicht und jetzt müsste irgendwas anders laufen, sondern die haben gefragt, wie ist dir und was machst du und haben gesagt, mach noch mehr davon. Hol's raus. Das ist, bis, was mir geholfen hat manchmal war, das war eine Zeit damals, das war vielleicht auch noch so 10 Jahre nach dem Tod meiner Tochter, da bin ich mit ein paar Frauen alle paar 6 Wochen eine Nacht durchgetanzt. Toll, war großartig. Und das war ein großer Ausdruck von Kraft, der mich tatsächlich wieder zurückgeholt hat. Und ich habe mich parallel dazu, habe ich mich auf die Suche begeben. Ich weiß noch, wir haben einen Arbeitskreis gehabt, der bestand vielleicht 2 Jahre. Und da haben wir gemeinsam ein Buch gelesen und das heißt, woher, wohin? Fragezeichen. Und das ist natürlich die Frage hüben und drüben, ne? Woher, wohin? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Und das war natürlich mir damals noch gar nicht so klar, dass das mal ein ganz wichtiger Arbeitsbereich von mir werden wird. Ne? Aber dieses alles da sein zu lassen, mittlerweile bin ich ja auch an dem Punkt, dass ich denke, ich weiß gar nicht mehr, was Trauer ist. Die ganzen emotionalen Regungen sind möglich, inklusive Mordgedanken. Selbstmordgedanken, Suizidgedanken.
Selbst auch, ne? Selbst und
genau.
Fremdmord.
Und Mordgedanken. Weil, weißt du, wenn du da rumläufst und ich habe gedacht, ich bin wirklich auf dem falschen Planeten, da war gerade meine Welt war untergegangen. Meine Welt war definitiv untergegangen und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich so viel gewundert. Ich habe irgendeine Zeitung aufgemacht und habe gedacht, Was haben die für Sorgen? Das sind doch keine Sorgen. Also das habe ich heute manchmal noch drin, wenn ich irgendwie so eine Zeitung angucke, dann denke ich, so angesichts dessen, dass bei Menschen in ihrem persönlichen Umkreis die Welt untergeht und das Egal da ist und die Sinnlosigkeit da ist. Und dann hörst du irgendwas, dass es wichtig ist, wie der HSV gespielt hat?
Naja, man wird ja rausgehebelt gewissermaßen aus dem, was unsere Gesellschaft, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ausmacht.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade gestern Abend einen Freund zu Gast gehabt, der hat mir etwas erzählt, was er erlebt hat. Ich kann und mag jetzt gar nicht wiederholen, was es genau war, aber jedenfalls hat er eine, also bestimmte, sagen wir mal, ins Spirituelle weisende Übungen gemacht über viele Tage innerhalb so eines Workshops gemeinsam. Und es war sehr, sehr simpel, was die da gemacht haben, hatte aber einen riesengroßen Effekt. Und zwar war er am Ende dieser ganzen Geschichte in der Lage zu erleben, dass alles möglich ist. Mhm. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Also dieses, wir sind hier ja sehr, sehr eingeframed, sozusagen, ne, in eingerahmt in ein bestimmtes Geschehen. Ja, ich erinnere mich noch an deinen Hareiko-Laster, das hast du auch schon mal erzählt, dass du im Zuge des Sterbens deiner Tochter hast du ja da an der Straße gestanden, dann fuhr ein Lastwagen vorbei, stand groß Hareiko drauf und du hattest das Gefühl, hä, was ist das denn?
Was war denn das? Ich schon mal gehört.
Ja, irgendwie. Ja, und dass man sich eigentlich so wie ablöst von allem, was unsere gesellschaftsbedingt unsere Begriffswelt ausmacht.
Ja.
Und dadurch, eigentlich ist das ja auch gewissermaßen eine Chance, wenn man es jetzt nicht nur als was Negatives sieht, sondern es kann ja auch eine Chance sein, dass man eigentlich in einen Nullzustand sozusagen kommt. Und dann ist es ja wahrscheinlich interessant und die Frage, wie geht man jetzt weiter damit um?
Und das ist der Punkt, wo ich oft sage, Trauernde wissen was.
Mhm, genau.
Die wissen was und das weiß der Rest der Gesellschaft nicht.
Genau.
Wenn wir als Gesellschaft klug wären, dann würden wir sagen, kannst du uns mal was, und sage ich das Einfachste von der Welt, kannst du uns mal was beibringen über die Kostbarkeit des Lebens?
Mhm.
Weil die wissen das.
Trauernde wissen was oder auch, ich würde sogar auch sagen, Menschen mit depressiven Erkrankungen wissen häufig auch was, also oder überhaupt das ganze psychische Feld sozusagen, das ist ja sehr, sehr weitläufig, was es da so gibt.
Das ganze Seelische.
Ja, psychisch, seelisch ist ja stark verbandelt oder deckt sich in weitesten Bereichen. Eigentlich überall da, wo das Tätigsein so ein bisschen, wo man eigentlich innehält, aus irgendwelchen Gründen. Ja?
Ja.
Da kommt man, ich würde fast sagen, zwangsläufig in eine andere Sphäre und also oder eine andere, man kriegt eine andere Sicht auf die Dinge, weil man eben nicht mehr eins zu eins in so einem festgezurrt ist im täglichen Tun und hinterherrennen und funktionieren und also bei wie viel, wenn man mal ehrlich ist, prozentualer Anteil unseres Alltags besteht aus Funktion. Und da ist es ja auch interessant, dieses zu gucken, wenn das könnte man ja auch sagen, nee, Moment, ich muss nicht unbedingt traurig sein oder ich muss auch nicht unbedingt aus irgendwelchen Gründen gelüpft sein. Ich könnte ja einfach mein Bewusstsein so ein ganz kleines bisschen verändern und eben nicht nur funktionieren, sondern meinen Blick weiten, auch in dem, was ich tue, dass ich einfach anwesend bin. Das heißt, dass ich wesenhaft verbunden bin mit dem, was jetzt ist und also auch wahrnehme, was jetzt ist und nicht da so blind und taub durchrenne.
Ja, das ist dieses, vielleicht ist das Wachwerden pur, wo im Grunde genommen dann du ab dem Moment kannst du wählen, auf eine andere Art und Weise, was du tust als vorher, was du vielleicht gemeint hast mit dem Funktionieren. Das heißt, das Funktionieren hat ja manchmal etwas, was sozusagen auch von außen aufgedrückt wird. Hm. Und letztendlich, ich habe eben gerade so den Gedanken gehabt, ich werde ja mittlerweile so oft gefragt, wie lange willst du denn noch arbeiten? Und dann denke ich, das ist das Arbeit, was ich mache? Wieso? Wieso ist denn das Arbeit? Also ich teile nicht mehr ein in Arbeit und Nicht-Arbeit. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Brotteig ansetze oder sonst irgendwas mache, mache ich mit der gleichen Art und Weise, als ob ich jetzt sage, ich werde jetzt mal eben hier nochmal die Post fertig machen.
Genau, und jetzt könnte man ja fragen, nicht. Was ist denn jetzt das Besondere oder das Herausragende daran, zu erkennen, dass alles möglich ist? Das würde ich diesen Freund jetzt auch gerne im Nachhinein nochmal fragen. Und ich vermute, dass das in diese Richtung geht, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass ich da, wo ich gerade bin, richtig bin.
Ja.
Und zwar nicht, weil ich einfach nur im Sinne von einverstanden bin und das mache ich jetzt hier so ganz gern, sondern dass ich mir bewusst bin, dass es noch viel, viel mehr gibt als das, was ich hier jetzt gerade vor mir auf dem Tisch sehe. Und dass ich zugleich verbunden bin mit allem. Also es klingt jetzt wirklich ein bisschen, es wird jetzt glatt hier, das weiß ich.
Nee, glaube ich gar nicht. Ich habe mich ja zum Thema Suizidalität beschäftigt mit Emil Durkheim. Und der sagte, er ist ja noch vor Freud gewesen. Und der sagt, wenn ein Mensch in einer Gemeinschaft drin ist und sich eins fühlt mit der, so jemand macht keinen Suizid, dann bist du nämlich eins mit der Welt. Hm. Warum solltest du Suizid machen? Das heißt, du machst den Suizid deshalb, weil du sowieso abgetrennt bist. Oder das so fühlst.
Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, um diesen Emil Durkheim ging es auch in diesem, das war irgendwas, was mit dem zu tun hat in dieser Übung. Das muss ich direkt mal nachfragen.
Ich erzähle, mit Emil Durkheim fange ich beim allerersten Ausbildungsblock an.
Ah ja.
Ich sage, das ist der Punkt. Mhm. Und das große Problem ist, dass eben halt, wenn du nicht dabei bist, weshalb ich zum Beispiel Mobbing, was ja so ein modernes Wort ist, das finde ich, das ist ja sozusagen die Höchstform von Ausgrenzung. Hm. Was machen wir da eigentlich?
Ja, ich würde sogar sagen, wir machen was ganz, 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 ganz Schlimmes, weil wir nämlich Menschen traumatisieren.
Ja, und wir grenzen sie aus und die Höchstform von der Ausgrenzung heißt, was soll ich denn hier?
Genau.
Und dann ist ein Suizid der Endpunkt und wir machen uns riesen Gedanken und Suizidprävention. Die erste Prävention wäre die, ganz konsequent hier gegen jede Form von Ausgrenzung und Mobbing vorzugehen.
Richtig. Und darüber könnten wir eventuell beim nächsten Mal sprechen.
Ja.
Und jetzt wenden wir uns ja dem zweiten großen Fest des Jahres zu. Das ist nämlich jetzt Ostern, ne?
Ja, und da hat's ja mit der Auferstehung zu tun, ne? Mit dem Ostern. Und dann wollen wir mal gucken, da habe ich ganz viele Gedanken dran.
Tja, schade, eigentlich dachte ich, wir würden heute über Ostern sprechen.
Ja, Jen, wie wäre es denn? Jetzt kommen wir erstmal Ostereier gesammelt und alles mögliche andere auch. Ne? Also lasst euch schön beschenken, saugt dieses frische Grün in euch auf und ach, wie schön.
Viel Spaß dabei.
Bis nächste Woche.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.